Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MDL-Podcasts Macher, Denker, Lenker. Heute mit einem Gast, der den Fachkräftemangel nicht nur thematisiert, sondern ihn beseitigt. Er ist Unternehmer, Buchautor, Visionär und nennt sich selbst der Fachkräftegewinner. Ich spreche von Philipp Erik Breidenfeld. Philipp, schön, dass du heute da bist.
Danke, dass ich da sein darf in diesem ganz besonderen Format. Ich freue mich.
Philipp, bevor wir über den Fachkräftemangel, über Recruiting-Trends und die KI sprechen, nimm uns doch mal kurz mit. Wer war Philipp Erik Breidenfeld, bevor der Fachkräftegewinner wurde, und gab es da einen Moment, der damals alles verändert hat?
Philipp Erik Breidenfeld ist seit 21 Jahren in der Personaldienstleistungsbranche tätig. Ich habe hauptberuflich noch nie etwas anderes gemacht. Macht das mit Leib und Seele. Nebenbei habe ich viel mit Wein mal 15 Jahre gemacht, geschrieben, verkostet, Fernsehformate produziert. Heute mache ich noch Wein auf Mallorca, aber das eher als Hobby aus Leidenschaft. Und als ich in einer Konzerntätigkeit angestellt war, hatte ich einen riesengroßen Kunden, heute kann man es ja sagen, Audi. Und selbst der konnte seine offenen Stellen damals nicht alle besetzen. Da habe ich gedacht, so eine grandiose Marke und trotzdem diese Probleme. Und dann habe ich mich mit etwas auseinandergesetzt, nämlich den demografischen Wandel, habe gesehen, hier entsteht für diese Gesellschaft die größte Herausforderung der Nachkriegsgeschichte. Die Unternehmen werden, wenn sie nicht ins Handeln kommen, leider alle sterben.
Du sagst ja auch, beziehungsweise Fachkräftemangel ist gefühlt überall, und du sagst, der Facharbeiter, der uns heute fehlt, wurde noch gar nicht geboren. Das klingt ja erstmal provokant. Was meinst du damit genau?
Indem es ja kein Hexenwerk ist. Wir müssen uns nur ein bisschen Zahlenwerk der Vergangenheit und Zahlenwerk der Zukunft hernehmen. Und wenn wir uns angucken, ist folgendes Problem. Wir haben jetzt schon über 20 Millionen Deutsche, die über 60 Jahre alt sind. Es werden in 15 Jahren über 25% sein. Früher sah die Alterspyramide, deswegen Pyramide, so aus. Unten der Stamm waren die Jungen und oben die Spitze, die Alten. Das dreht sich gerade zum Kelch um. Das bedeutet, die sozialen Sicherungssysteme funktionieren in ihrer Finanzierung nicht mehr und gleichzeitig überaltert die Gesellschaft. 2040 wird Deutschland die älteste Volkswirtschaft der Welt sein, hinter Japan. Das bedeutet, dass dem ersten Arbeitsmarkt keine Kräfte mehr zur Verfügung stellen. In den nächsten 7 Jahren fehlen uns 3,9 Millionen Menschen. Dieses Jahr schon gehen 500.000 mehr Menschen in Rente, als von den Schulen kommen. Und insgesamt ist es so, dass eben der Facharbeiter, den wir brauchen, der ist nicht geboren worden. Und deswegen brauchen wir alternative Methoden, an ihn ranzukommen. Oder müssen individuell besser sein als Arbeitgebermarke, um daran ranzukommen. Und alles, was ich tue, ich bin ja kein Coach und auch kein Trainer, ich bin Unternehmer. Ich tue das praktisch jeden Tag in einem Unternehmen, was in den letzten Jahren 7.500 Menschen rekrutiert hat und eigentlich schon ein bisschen weiß, wovon es spricht. Und dieses Wissen möchte ich gerne weitergeben, auch um den Mittelstand einfach vorzubereiten, auszustatten, weil Deutschland besteht aus Mittelstand und das ist die Achse unserer Wirtschaft. Und diesen gilt es nachhaltig zu erhalten.
Jetzt sagen ja viele im Mittelstand, wir finden einfach keine Leute. Wenn man aber genau hinschaut, machen die meisten bei der Suche vieles wie vor 20 Jahren. Wo liegt für dich da das größte Denkproblem bei den deutschen Unternehmen?
Trägheit. Denn es wird nie wieder so sein, dass wir die Tür aufmachen und es kommt auf einmal der fertige Facharbeiter rein. Weder im Handwerk, schon gar nicht in der Industrie. Auch in anderen Bereichen nicht mehr. Wir müssen aktiv werden. Recruiting war früher passiv. Ich habe Stellenanzeigen ausgeschaltet, denn da war es so, dass ich eine Sachbearbeiterin hatte, die nannte sich tatsächlich Personalerin. Die hat dann die Bewerbung sortiert und Vorstellungsgespräche ausgemacht. Heute ist es so, wir müssen auf die Suche nach Talenten gehen, weil es sich einfach weniger gibt. Das bedeutet, der Personaler ist kein Sachbearbeiter mehr. Nein, er gehört zum wichtigsten Strategen des Unternehmens. Die Frage, die ich mal bekomme, ist, Philipp, wo finde ich denn Leute? Die Frage ist komplett Quatsch, weil sie ganz, ganz hinten kommt. Jetzt ist erstmal wichtig, wofür stehst du als Unternehmer, dass überhaupt Menschen mit dir arbeiten wollen? Was ist deine Unternehmer-DNA? Heute muss die neue Generation auch verstehen, warum es sich lohnt, mit dir zu arbeiten. Und das transportierst du eben darüber, dass du dich selber definierst, deinen Wertekanon, was die Möglichkeiten bei dir sind. Und das ist sehr, sehr konkret. Die Leute hinterfragen das. Und du musst die Spielregeln des Marketings kennen. Du musst laut schreien und damit Inhalten kommen, um Bewerber zu bekommen. Und das ist eine Kombination, die ganz, ganz wichtig ist. Als zweites ist dann die 1-Million-Dollar-Frage, wie ich immer so schön sage. Wo sitzen denn eigentlich die Bewerber, die ich brauche? Und da ist gutes Recruiting meist nicht teuer. Wir denken nur zu wenig drüber nach und überlassen Drittanbietern die Verantwortung. Ich meine, da gibt es schnell Agenturen, Agenturen, Agenturen. Das bringt aber nichts. Ich kann beim Recruiting keine Lösung von der Stange bekommen. Ich brauche sie für mich als Selbstständiger, der seinen ersten Mitarbeiter einstellt oder Startup-Gründer oder Handwerker oder eben auch Unternehmer. Ich brauche sie individualisiert, so wie der Mensch ein Individuum ist und so will er auch abgeholt werden. Und deswegen, Passivität ist vorbei, aktiv ran, Lösungen. Und jetzt kommt's, mein Steckenpferd, das Herz aufmachen für Europa. Da sitzen tolle Talente, da sitzen gute Menschen, die haben Lust, die haben Freude. Die gibt's immer noch, das mache ich ja seit über 11 Jahren auch. Aber klar, die muss man nachbilden, da muss man empathisch sein, weil die ja aus einer anderen Kultur kommen. Und da muss man sicherlich viele Dinge machen, die man bei Bewerbern vor Ort nicht machen muss. Aber nachdem es demografisch bald keine Bewerber vor Ort mehr gibt, habe ich keine andere Lösung. Außer, Entschuldigung, ich hole ein bisschen aus, aber das ist ganz wichtig, da können wir später noch genauer drüber reden. KI wird viele Menschen zum Umschulen zwingen. Hunderttausende. Und diese Menschen gilt es auch abzuholen. Ich glaube, dass die klassischen Berufe, Pflege, Pfleger, also auch Kindererziehung, Logopäden, alles wieder Zulauf bekommen, weil es ganz, ganz viele Menschen gibt, die in diese Berufe kommen müssen, weil es ihre eigentlichen Berufe nicht gibt. Also zwei Steckenpferde, Europa oder die Welt, je nachdem, wie man affin ist, und umschulen. Das sind die zwei Möglichkeiten, Top-Leute für sein eigenes Unternehmen in Zukunft zu bekommen.
Über KI und auch über das Marketing bei Stellenanzeigen kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Jetzt hast du gerade wieder gesagt, Europa. Welche Länder funktionieren aktuell richtig gut, wenn es um Fachkräfte geht und warum gerade dort?
Na, immer noch, auch wenn viele sagen, das geht nicht mehr, mein Land Nummer 1 ist immer noch Polen. Die Mentalität stimmt, vor allem im schlesischen Raum, ist sehr, sehr wie wir. Gut angepasst, das sind gute Leute. Ich finde, und weiterhin ist es so, es ist ein Land mit 40 Millionen Menschen, 40 Millionen Einwohnern. Das heißt, hier habe ich auch eine große Auswahl von Menschen. Und das sind alles eben Dinge, die insgesamt dazu führen, dass es für mich immer ein Land Nummer 1 ist. Es ist ein Nachbarland. Die Leute können am Wochenende zumindest dabei über die Feiertage und Ferien, Holidays rüberfahren, ihre Familien besuchen. Ich bin ein großer Fan von Polen, ich bereise es, aber auch Tschechien, die Slowakei, Kroatien im Kleinen, Ungarn. Ich liebe einfach Europa. Europa ist so viel mehr als nur die blöden Gesetze aus Brüssel. Europa sind Geschichten, sind Menschen, sind verschiedene Kulturen. Ja, ich bin Europäer. Ich bin eingefleischter Europäer. Und da in Europa liegt für mich Chancen und nicht immer nur Hindernisse.
Wie sieht's da mit der Integration aus? Also was muss passieren, damit die Integration nicht nur kurzfristig funktioniert, sondern auch wirklich nachhaltig ist, auch kulturell?
Du musst in der Lage sein, den Perspektivwechsel anzuwenden. Wie würdest du dich fühlen, wenn du 2000 Kilometer fährst in ein anderes Land? Was brauchst du? Also wir haben ja dieses einmalige Humanus-Onboarding-System in Deutschland. Den ersten Brief, den ein Facharbeiter aus Europa bekommt, vom deutschen Staat, ist welcher? Nein, kein Willkommensschreiben. Schön, dass du da bist. Schön, dass du ab jetzt Steuern und Sozialversicherung bezahlst. Geil, nein. Das Erste, was er bekommt, ist eine Rechnung der GEZ, Rundfunkbeitrag. Du zahlst jetzt deine 58 Euro. Weil ich dir als Pole unterstelle, dass das Erste, was du als Facharbeiter in Deutschland machst, du schaust Rosamunde Pilcher in der Endlosschleife. So ist Willkommenskultur in Deutschland.
Wahnsinn.
Und deswegen muss man selber was machen, privatwirtschaftlich. Das heißt, Behördengänge übernehmen, helfen bei der Unterkunftssuche, empathisches Onboarding und wirklich den Menschen gute Mentoren zur Seite zu stellen aus dem Unternehmen. Und dann klappt das auch. Dann klappt das auch. Es gibt den Menschen Sicherheit und sie werden es durch gute Arbeit und gute Leistung zurückzahlen. Davon gehe ich davon aus und das ist genau das, was man eben tut. Ja, und ich bin überzeugt davon, dass es sich auszahlt mittel- und langfristig. Und ein bisschen Sprachkurs, ein bisschen Nachbildung, ja. Aber was ist denn das, wenn ich überlege, es wandern so viele Unternehmen ab wie seit 2003 nicht mehr. Wir müssen was tun.
Absolut. Du hast ja gerade schon verraten, dass du jetzt auch im Recruiting bereits auf KI setzt. Was heißt das für dich konkret und wie läuft so ein Prozess bei euch ab? Also gibt es da wirklich schon Automatisierung oder ist KI im Recruiting noch so ein Buzzword-Bingo?
KI grundsätzlich wird auf jeden Fall und ist schon der Gamechanger. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir müssen uns aber über die verschiedenen Digitalisierungsgrade unterhalten. Ich habe als Kunde 10 Weltmarktführer, davon haben 2 noch nicht mal eine Homepage. Wir müssen also gucken, auf welcher Ebene wir die Leute abholen. Das erste erstmal, wir brauchen den Mittelstand digitalisiert, automatisiert in den Prozessen. Und dann setzen wir natürlich KI oben drauf. Andersrum funktioniert es nicht. KI ist sensationell, aber es gibt noch nicht die klassische Mittelstandslösung. Das heißt, es gibt Teillösung. Und so ist es auch im Recruiting. Ich habe eine großartige Teillösung für uns gefunden. Wir haben das Glück, dass sich über 900 Menschen am Wochenende aus ganz Europa bei uns bewerben. Und ich habe leider Gottes momentan nur 40 Leute in Landessprache, die abtelefonieren können. Das heißt, wenn wir bei 200 sind, ist 300 schon weg und Nummer 400 schon lange. Ja? Und deswegen wird am Wochenende durch KI-Telefonie werden die alle angerufen in Landessprache. Es wird ein Erstinterview durchgeführt. Und es wird selektiert, wer Lust hat, wer überhaupt reinpasst und, sodass wir von diesen 900 Kandidaten am Montag, wenn meine Recruiter ins Büro kommen, die 50 kennenlernen dürfen, die richtig Lust haben und die passen. Und das ist natürlich sensationell. Es ersetzt den Menschen gar nicht. Habt auch nicht mal alle Angst vor dem massenhaften Stellenabbau. Ich bin immer gerne jemand, der auch Zahlen der Vergangenheit dazu nimmt. In den letzten 15 Jahren hat die Digitalisierung 850.000 Arbeitsplätze, vor allem in der Logistik, im E-Commerce etc. geschaffen. Also habt nicht so viel Angst davor. Es werden, wenn ich hier durch KI mehr Erfolge habe, brauche ich mehr Recruiter, weil es muss 1:1 mit Menschen gesprochen werden. Brauche ich mehr Kundenbetreuer. Brauche ich mehr Menschen, die Unterkünfte suchen? Also erstmal schafft KI bei meiner Firma Humanus Arbeitsplätze. Mehr Erfolg bedeutet mehr Manpower. Deswegen, und das ist für mich schon ein Gamechanger. Klar, ganz klar, es läuft noch nicht immer alles so rund. Man muss da viel, viel Kleinarbeit machen. Es geht nicht von heute auf morgen, aber ja. Und das ist der erste Anfang. Wir werden auch in der Betreuung sehr schneller sein. Qualitätserhaltung, viele, viele Fragen auf kurzem Dienstweg beantworten können. Ich bin absolut überzeugt davon und bin echt ganz happy, wie das gerade läuft. Und KI wird ein Gamechanger in jeder Branche.
Wo siehst du da so die Reise? Wo wird das Ganze hinführen? Also wird es da in 5 Jahren so sein, dass ein Algorithmus entscheidet, wer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird und wir Menschen schauen nur noch zu? Oder was ist da bisher auch schon deine Erfahrung und deine Vision?
Das ist schon altbacken fast schon. Wir haben schon immer automatische Matching-Systeme gehabt, die nach Skills und sowas vorab Entscheidungen treffen. Das ist schon fast eigentlich schon gar keine KI mehr. Das gibt es schon. Und es ist auch tatsächlich so, Objektivität in Vorstellungsgesprächen. Ich sag's dir, ich habe seit 21 Jahren nachweislich 4000 Vorstellungsgespräche geführt. Die Wahrheit ist, ich bin auch noch subjektiv. So sind wir Menschen. Ich lasse es gerade in der KI-Software in Vorstellungsgesprächen, die online laufen, drüber laufen, die mir genau den Menschen im Farbmodell, im Diskmodell einschätzt. Rot, blau, grün und gelb. Und ich merke, dass ich ganz oft daneben liege. Nicht, klar, wenn jemand sagt, ich bin Fan vom FC Nürnberg, ist er natürlich für mich immer gleich sympathisch. Nein, aber im Ernst, wir neigen sehr stark zur Subjektivität. Und ich vertue mich da auch noch sehr oft, nach den ganzen Jahren. Und ja, aber KI kann dir immer nur den objektiven Tenor laufen. Es gibt ja auch subjektive Gesichtspunkte, die man beim Recruiting auch durchaus eben in Erwägung ziehen muss. Und das wird nie den Menschen ersetzen. Es wird aber immer eine gute Hilfe sein.
Kommen wir nochmal zurück in das Jetzt. Viele Unternehmer jammern, machen aber nichts. Kein Employer Branding, du hast es gerade angesprochen, den Wert der Firma in den Vordergrund stellen, noch keine oder wenige Internationalität, keine Flexibilität. Was nervt dich daran am meisten?
Weil es diese Meckergesellschaft fördert. Es wird irgendwann sich beklagt. Es wird wenig gelöst. Und dadurch, dass wenig gelöst wird, gibt es auch keinen politischen Druck, dort zu entbürokratisieren, wo wir als Unternehmer eben schnellere Lösungen finden, wie zum Beispiel, ich nenne ein Stichwort, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ein Monster an Bürokratie. Es ist so schwer, es ist schwerer, eine Krankenschwester aus Mazedonien in Deutschland zu integrieren, als in das Sozialsystem einzuziehen. Das ist leider so. Zuzug ins Sozialsystem nach Deutschland easy und Integration von tollen Facharbeitern ein Herkuleswert. Und das ist doch ein völliger Missstand, den es gilt zu bekämpfen, zu beheben. Das geht aber nicht, weil wir uns immer noch momentan nicht im einheitlichen Kurs im Mittelstand besetzen, sondern immer noch beklagen. Und das muss aufhören. Wir brauchen jetzt Lösungen. Die Zeit spielt gegen uns. Made in Germany wird immer unattraktiver. Wir sind in Sachen Digitalisierung weit abgeschlagen. Und wir müssen jetzt wirklich, wirklich da Dampf geben und unseren Status quo auch zu erhöhen. Ich beschreibe das in meinem Buch Wohlstandskiller, Fachkräftemangel, ja auch genau richtig, was die Faktoren sind und wie es auch aussieht, wie schnell das jetzt auch geht. Handeln ist gefragt. Ja, ich weiß, wir haben manchmal Angst. Wir haben jetzt, und jeder Unternehmer verstehe ich auch, der Furcht hat, ist doch klar. Wir eilen nur noch von Multikrise zu Multikrise, von Corona zur Energiekrise, zur Wirtschaftskrise, zur. Es ist nur noch Krisenmodus in den letzten Jahren. Ich verstehe das. Und dem Mittelstand geht auch teilweise das Geld aus, die Liquidität aus. Ich verstehe das alles. Und trotzdem müssen wir immer einen Schritt mehr gehen als alle anderen. Und das ist ganz wichtig als Mentalität, das in uns selber wieder zu integrieren. Sonst sind wir abgeschlagen. Das wäre so schade. Wir haben so tolle Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland, Selbstständige, Handwerker, Startups. Und das gilt es auf jeden Fall zu erhalten. Denn die Deindustrialisierung in Deutschland führt nur dazu, dass man in Dienstleistungsjobs wechselt, die eindeutig schlechter bezahlt werden.
Ein anderes heißes Thema, 4-Tage-Woche, Homeoffice, Generation Z. Sind das Lösungen gegen den Mangel oder auch neue Baustellen?
Nein, man hat ja das verkauft als eine Art New Work Revolution. Und leider Gottes hat die Krise das kassiert. Massenhaft werden die Leute aus Homeoffice wieder in die Firmen geholt. Die 4-Tages-Woche ist wieder einkassiert worden bei ganz vielen Firmen. Ich stehe da sehr, ja, wie soll ich sagen, divergent zu diesem Thema. Homeoffice ist toll für Menschen, die ich in Arbeit bringen möchte, die keine Chance haben. Beispielsweise haben wir im Vertrieb alleinerziehende Mütter, die keine Unterbringungsmöglichkeit für ihre Kinder haben. Diese Frauen haben aber alle einen tollen beruflichen Background gehabt in ihrem Leben. Das heißt, die sind teilweise in 4 Stunden fleißiger als Menschen, die ich hier 30 Stunden im Vertrieb vorher beschäftigt habe. Ja, deswegen finde ich Homeoffice klasse für solche Leute, sicherlich auch für Kreative. Für ganze Vertriebsmannschaften finde ich das bescheuert, weil du kriegst keine Identifikation her mit dem Unternehmen. Die Generation Z bleibt durchschnittlich nur noch 1,3 Jahre im Beruf. Wie willst du also hier eine Identity herstellen? Also führen im Homeoffice, Leadership im Homeoffice, ist eine der größten Herausforderungen, die man sich hier vorstellen kann. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir einfach haben. Ja? Und hier muss man halt wirklich gucken und wirklich sagen, es passt nicht für jeden, es passt nicht für jede Kultur. 4-Tages-Woche. Ich habe das in einem Pflegeheim erlebt. Da war die ganze Buchhaltung am Mittwoch zu Hause und die Pflegekräfte mussten halt von Montag bis Sonntag haben. Du kannst ja nicht sagen, hey, ich pflege alle schon mal bis Mittwoch vor und dann sind die alle so fertig bis Sonntag. Das geht natürlich nicht. Ja? Also auch eine Unternehmenskultur bei der 4-Tages-Woche, wenn du das kannst als Führungskraft, super. Ich halte es für sehr, also im Bau gibt es das ja schon immer, ne? Es gibt ja Ausnahmen, aber so generell, du musst im Führen schon gut drauf sein, damit sich da keiner benachteiligt fühlt. Für mich sind das Mitarbeiter-Benefits. Es ist keine Arbeitsmarktrevolution, es ist gleichzusetzen wie ein Obstkorb. Ja, es ist einfach noch nichts Dauerhaftes und es ist vor allem eines nicht krisenerprobt. Kommen wir zum nächsten Begriff, der sich daraus ableitet, nämlich Work-Life-Balance. Schlimmster Begriff seit Erfindung der Sprache mit. Er implementiert, dass Arbeit ein notwendiges Übel ist, um Freizeit zu forcieren. Warum? Arbeit wie auch Freizeit ist vor allem Lebenszeit. Beides muss man doch würdigen mit Inhalt und Erfüllung. Sonst verliert man Zeit in seinem Leben. Wir kennen diesen Radio-DJ. Viele Leute, die noch Radio hören in diesen Zeiten, der am Montag schon sagt, 5 Tage noch, dann habt ihr es geschafft. Dann ist wieder Wochenende. Ja, aber wenn du so lebst, nimmst du halt irgendwie 70-75% deines Lebens und schmeißt es weg. Also müssen wir versuchen, Jobs zu wechseln, in denen wir nicht glücklich sind. Und gute Leute können das weiterhin. Und gleichzeitig eben gucken, dass wir eine Balance haben. Wenn es zu Hause nicht klappt, klappt es auch im Job nicht. Und wenn es im Job nicht klappt, dann nehme ich das mit nach zu Hause. Es geht um die Balance im Leben. Da bin ich dabei. Aber es geht nicht darum, Arbeit als notwendiges Übel zu deklarieren, um dann eben die Freizeit zu finanzieren. Dann laufen wir in eine Falle, aus der wir so schnell nicht mehr rauskommen.
Wenn du dir den Arbeitsmarkt 2030 vorstellst, was wird da komplett anders sein?
Naja, das komplett anders sein ist, dass es ungefähr 60% aller Berufsbilder in Deutschland nicht mehr gibt. Es trotzdem keine Massenarbeitslosigkeit gibt. Berufsbilder werden sich verändern, sehr, sehr stark. Wir werden eine Infrastruktur haben und eine sehr, sehr alte Gesellschaft. Das heißt, wir werden auch darüber nachdenken, wie integrieren wir in gewissen Branchen auch unsere Pensionisten, unsere Rentner. Das tue ich jetzt schon. Und zwar als Coach. Ich habe einen 72-Jährigen, der unseren Außendienst coacht. Der war unter den Top 10 Verkäufern bei Reinhold Wirth. Wer das schafft, hat was drauf. Die Regeln haben sich nicht geändert im Außendienst, auch durch KI und Digitalisierung nicht. So einer bringt das Wissen aus 40 Jahren zu mir ins Unternehmen. Und er ist froh, dass er eine Aufgabe hat und versauert nicht zu Hause. Win-win-Situation. Wir werden viel mehr über solche Dinge nachdenken müssen. Unsere Gesellschaft ist bis dahin eben, ja, wie gesagt, nur Alte kennen und ein paar wenig Junge. Und das muss man eben gucken, wie man das eben auch durch Integration von tollen Menschen aus dem Ausland eben kompensiert, um ein Gleichgewicht auch in den sozialen Systemen zu bekommen. Wir werden eine Kultur des Miteinanders brauchen. Wir werden andere Berufe kennenlernen. Wir werden andere Art der Finanzierung kennenlernen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Schwarzmalen nichts bringt. Ich glaube, auch das wird gelöst werden. Der Wohlstand, wie wir uns kennen, ist vielleicht etwas eingefrorener. Ich glaube, dass du und ich und die Generation, die jetzt lebt, die Spitze des Wohlstands in den letzten Jahren kennengelernt haben. Ich kann mir kein darüber hinaus gerade vorstellen.
Über dein Buch hast du ja gerade schon kurz gesprochen. Jetzt hast du vor wenigen Monaten sogar einen ganzen Dokumentarfilm rausgebracht. Worum geht's da? Und wo können unsere Hörer sich die Dokumentation anschauen?
Auf YouTube einfach Breitenfeld-Dokumentation eingehen, dann kommt sie schon. Ist ganz lustig, weil ich wurde über 3 Jahre hinweg vom Team von Fatih Kotschak begleitet und ich habe mich auch sehr verändert, auch zu damals. Aber es beschreibt in der guten Phase meinen Weg als Unternehmer vom Unternehmer auch zum Experten in diesem Bereich. Und die haben mich lange begleitet und sehr authentisch eben, warum mache ich das, was ist Europa, die waren dabei in Polen und solche Geschichten auch, um einfach mal zu erklären, warum einfach dieses Recruiting anders werden muss, was die Herausforderungen sind. Und das Buch Wohlstandskiller Fachkräftemangel beschreibt nochmal, was da kommt, ganz wichtig. Ist auch für jeden interessant, weil es ändert ja auch unsere Gesellschaft, die Demografie. Na, wer pflegt eigentlich 1 Million neue Pflegebedürftige, die in den nächsten 15 Jahren in die Heime kommen, wenn es nur noch 30% weniger Pflegekräfte gibt? Und jetzt schon die durchschnittliche Verweildauer einer Pflegekraft im Beruf nach Corona bei 6,5 Jahren liegt. Solche Geschichten eben. Ne? Und deswegen ist das Buch eigentlich für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wie sieht die Zukunft eigentlich aus? Und es bietet aber auch Lösungen. Ja? Man darf immer nie irgendwelche dramatischen Zustände beschreiben, ohne auch zu liefern, was ist jetzt zu tun? Weil das ist immer furchtbar. Das ist wie diese ganzen börsenkritischen Bücher. Es kommt der Crash. Dann schreiben sie 12 Jahre lang ein Buch, es kommt der Crash. Und bis er dann mal da ist, weil alle 12 Jahre irgendwas kommt. Und dann sagen sie am Ende, sie haben recht gehabt. Ne? Die sogenannten Untergangspropheten. Nee, hat nichts damit zu tun. Eine klare, nüchterne Analyse der Zahlen. Und dann, was müssen wir jetzt machen? Und das finde ich ist immer, glaube ich, ganz gut. Das findet man alles eben im Buch und auch in dieser Doku. Die Doku ist frei erhältlich, das ist ein Buch, kann man auf Amazon kaufen. Und ja.
Perfekt. Vorhin hatten wir es über das Thema Marketing, Employer Branding. Du bist ja auch bekannt für einerseits sehr kluge und kreative Recruiting-Strategien und auch für provokante oder humorvolle Stellenanzeigen. Hast du für unsere Hörer da noch so ein paar Highlights mitgebracht aus deinen letzten Jahren, wie du klug rekrutiert hast oder eben provokant Stellenanzeigen kreiert hast?
Ja, letztens erst. Und zwar war es so, größte Herausforderung für mich, weit über 60-jährige Inhaberin eines Ladens auf dem fränkischen Land für Damen-BHs für Frauen über 50 Jahre alt. Philipp, entwickle mir mal einen lustigen Werbeslogan und schaffe, dass mein Tag der offenen Tür voll wird, also Aufmerksamkeit, und schaffe mir 200, 400 Euro Kräfte. Jetzt ist ja so, wir können ja in der Kommunikation immer nur durch Schmerz der anderen, ist unsere Recruiting-Chance. Was machen denn die anderen falsch? Beispielsweise, ich suche einen Koch, der humane Arbeitszeiten hat. Was sind Köche? Die werden ausgebrannt. Also brauche ich sowas wie, bei uns brennt der Herd, nicht du. Dann versteht jeder Koch sofort, das ist mein größter Schmerz, wird beim neuen Arbeitgeber behoben. Oder halt, du machst es lustig. Und so haben wir eben auch bei dieser Dame, die eben ein BH-Geschäft für Frauen über 50 hat, auch angesetzt und haben gefragt, was ist denn so das Problem? Warum gehen denn die Frauen zu dir? Und dann hat sie, und nur sie durfte diesen Slogan auch aussprechen, weil sonst wäre es ein bisschen komisch, den Slogan erfunden: Hast du kein Geld für den Chirurgen, dann schnall die Dinger nach oben. Sehr schön pointiert. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Und so ein bisschen mit Humor kriegt man die Leute. Der Tag der offenen Tür war in diesem fränkischen Dorf voll. Sie hat 200, 400 Euro Kräfte bekommen. Eine Win-Win-Situation. Und das ist einfach so. Und dass man auch unsexy Berufe vielleicht einfach mal neu definiert. Metzgerei-Fachverkäuferin. Boah, ne? Aber was verkauft sie denn? Genau. Und sie verkauft cooles Fleisch zum Grillen. Also nennen wir die Frau doch Steak-Beraterin. Und schon kriegt so ein Beruf, der eigentlich unsexy ist, kriegt eine ganz andere Note. Wir alle lieben Steaks, das erinnert uns an Grillen im Sommer, das erinnert uns an einen Lifestyle. Und yes, also von daher, ja, ich finde an dieser Stelle ganz wichtig, dass, lange Rede, kurzer Sinn, wir etwas peppiger werden. Aber da muss Inhalt kommen. Du kannst provozieren, aber da muss Inhalt folgen, sonst bleibst du eine Lufttüte. Also auch, weißt du, auch seid ehrlich, seid authentisch. Es ist ganz wichtig, dass ihr nichts versprecht und immer diese, kein Unternehmen dieser Welt braucht einen Hochglanzmovie als Unternehmensfilm. Das ist Quatsch. Gute Leute wollen authentische Leute. Macht Videos von euren Mitarbeitern und schneidet nicht den Akzent draußen, auch nicht die Sprachfehler oder was weiß ich was. Ich möchte mit echten Menschen arbeiten und keine gescripted Reality. Und Authentizität, Ehrlichkeit, Empathie sind drei Stilmittel, die euch immer in dieses gute Recruiting reinbekommen. Und vor allem, was viele unterschätzen, das Allerwichtigste: Mitarbeiter halten.
Wo oder wie finde ich denn genau diese Menschen, die dann auch zu mir passen? Was sind da so deine Erfahrungen? Sind das wahrscheinlich nicht mehr die klassische Zeitungsanzeige oder die Online-Stellenanzeige? Welche Erfahrungen hast du da die letzten Jahre gemacht?
Online ist natürlich sensationell, wenn man es richtig macht. 99% aller Online-Anzeigen sind langweilig. Wie doof ist das eigentlich, wenn ich auf eine Jobbörse gehe und jemand schreibt, wir suchen Leute? Ja, ach nee, ich dachte, du verkaufst hier Schweinehälften. Die Geschichte ist doch einfach so, dass wir sagen müssen, wie nutzt das aus? Ich sage nochmal, online geht, wenn es witzig ist, wenn es eben das Problem der anderen beschreibt, was du lösen kannst, wenn du durch Testimonials deine Leute sprichst, okay, dann ist das ein cooles Gimmick. Klar, Printanzeigen sind nicht unbedingt tot. Aber wenn ich jetzt, ich saß an einem Wochenende in einer Fußgängerzone und habe mir die Tageszeitung der lokalen Zeitung aufgeschlagen und im Feuilleton, unter der Theaterkritik des Wochenendes, fand ich eine Anzeige, wo ein lokales Bauunternehmen Lehrlinge für den Straßenbau sucht. Wie viele 15-Jährige kennen wir, die sich in die Fußgängerzone hocken, die Zeitung, ich sag nochmal, Zeitung aufschlagen, die Theaterkritik des Wochenendes durchgehen, um sich dann auf eine Lehrstelle zum Straßenbauer zu bewerben. Ich meine, wenn man es so macht, nicht. Und diese Beispiele seht ihr alle in euren Zeitungen. Aber wenn du klug bist, in die Analyse gehst und sagst, hey, Handwerker lieben Angeln. Handwerker lieben Angeln. Das ist nach Sport der zweitgrößte Hobby. Dann gehe ich in eine Anglerzeitung, dort finde ich noch gute Leute. Ja? Führungskräfte werden tatsächlich in einem Magazin, das hat mir nichts gesagt, bis dato eines der meistverkauftesten Monatsmagazine in Deutschland gesucht, nämlich der Landlust. Ich dachte mir erst, das ist was Perverses, bis ich dann herausfand, dass es ein Magazin, da geht es um ja, Landleben, teure Gimmicks, solche Geschichten, Möbel-Lifestyle, angeblich in der Anzeige dort, findet ihr Führungskräfte. Also was ich sagen möchte, gut, bei den Preisen kein Thema, was ich sagen möchte ist, alles funktioniert, wenn man es klug macht, mit seiner Identität und eben drüber nachdenkt. Dann funktioniert alles nochmal auf seine Art und Weise und gutes Recruiting darf und muss nicht teuer sein.
Was möchtest du den Menschen draußen noch mitgeben? Besonders denen, die sagen, ich habe das Gefühl, im Moment gerade niemanden zu finden oder ich kämpfe auch mit dem Fachkräftemangel. Was ist so dein Mutmachersatz?
Mein Mutmachersatz ist, dass es wie alles im Leben wirklich nur darum geht. Denke lieber 5 Minuten über das Recruiting nach, bevor du Tausende fürs Euro rausschmeißt. Manchmal ist die Lösung ganz in deiner Nähe. Die Königsdisziplin des Recruitings ist die Direktansprache. Wenn du Leute im Alter gut findest durch ihren Service und du Quereinsteiger nehmen kannst, dann sprech sie doch bitte an. Einfacher geht's gar nicht. Sei mutig, anstatt dass du 1.000 Euro rausballerst, um denselben Bewerber auf andere Art und Weise zu bekommen, der schon vor dir stand. Geht als Unternehmer wirklich diesen einen berühmten Satz, diesen einen berühmten Schritt mehr als alle anderen und es wird euch auch gut gehen. Habt bitte keine Angst. Es gibt Attribute, die euch dahin gebracht haben, wo ihr jetzt seid. Ja, das bedeutet im Klartext und die werden euch auch durch Krisen helfen. Also Angst ist ein guter Indikator, etwas umzustellen. Sie darf euch aber nicht dominieren, sondern kommt schnell zu dem Punkt und besinnt euch auf eure Kernstärken und geht da durch. Resilienz ist heute der Key und ihr habt es schon zum Unternehmer geschafft. Jetzt werdet ihr es auch durch die Krise schaffen. Wie gesagt, wichtig ist mir immer raus aus dem Prozess, aus dem Arbeitsalltag, 2-3 Stunden in der Woche nachdenken. Ist das, was ich tue, noch Zeit ist zeitgemäß. Und wenn ich das schaffe, wenn ich das konsequent auch anwende, dann werde ich auch es schaffen. Und ich wünsche mir, dass ihr es schafft, weil ich bewundere jeden, der den Mut hat, selbstständig zu sein, ein Startup zu gründen, ein Handwerker zu sein, ein Unternehmer zu sein, weil uns verbindet alles eins und das ist Mut und Verantwortungsbewusstsein.
Philipp, vielen Dank für das offene Gespräch, ehrliche und zukunftsgewandte Worte. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal die Doku anzuschauen oder auch dann dein Buch zu lesen. Philipp Erik Breidenfeld, der Mann, der Europas Fachkräfte nach Deutschland holt und Recruiting neu denkt. Vielen Dank für den Podcast mit dir.
Danke, dass ich da sein durfte.